Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute der zweite Teil der Folge, warum bist du sündhaft? Und weiter geht es bei dem Teil, ja, welches Ziel verfehlst du denn eigentlich? In der letzten Folge ging es unter anderem darum, dass Sünde bedeutet, dass du das Ziel verfehlst, das Gott für dich gesetzt hat. Also du kannst eigentlich nicht so sein, wie du sein sollst. Und das ist genau das Problem der Sünde. Und heute möchte ich mehr darüber sprechen, ja, welches Ziel ist das denn eigentlich? Und im Alten Testament ist das Ziel eben das Gesetz, nämlich die Tora einzuhalten. Gesetz heißt auf Hebräisch Tora. Und das Gesetz ist die gesamte göttliche Weisung für Israel, das gesamte Regelwerk, das Gott Mose und den Menschen gegeben hat, den Israeliten. Und die 10 Gebote sind tatsächlich nur ein Teil des Gesetzes, zwar ein zentraler Teil, aber das Gesetz umfasst insgesamt 613 Gebote in der Tora. Dazu gehören zeremonielle Gebote, also ja, wie bringt man Opfer, welche Speisegebote gibt es, Reinheitsvorschriften auf der einen Seite und soziale Gesetze, was Gerechtigkeit, Strafen und so weiter betrifft, auf der anderen Seite. Und ich möchte gerne über die 10 Gebote sprechen. Die findest du einmal im 2. Buch Mose Kapitel 20 und im 5. Buch Mose Kapitel 5 und in der Bergpredigt zum Beispiel Matthäus Kapitel 5 bis 7. Und meine Interpretation ist auch ein bisschen angelehnt an das Buch von Mark Cahill, One Thing You Can't Do in Heaven. Ein ganz tolles Buch, empfehle ich dir sehr, das zu lesen. Das kann man umsonst im Internet herunterladen. Ich verlinke das in den Shownotes. Also die 10 Gebote. Jeder kennt die ja, aber was sie eigentlich bedeuten, das ist nochmal eine andere Sache. Also ich habe da wirklich öfters gedacht, oh wow, das ist eigentlich der Sinn. Und ja, die ersten 4 Gebote, die richten sich auf Gott und unsere Beziehung mit Gott. Und bei den letzten 6 Geboten geht es eigentlich um unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. Schauen wir uns mal, ich werde jetzt nicht auf alle Gebote eingehen, das wird dann zu lang, aber schauen wir uns mal das erste Gebot zum Beispiel an. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben. Und was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet nicht unbedingt nur, dass man sich irgendeine Statue aufstellt und einen anderen Gott anbetet oder verschiedene Götter aus verschiedenen Religionen oder sowas, sondern das bedeutet auch, dass du deinen Fokus in deinem Leben auf etwas anderes richtest als auf Gott. Also das Gebot bezieht sich eigentlich auf alles, was irgendwie zum Götzen, zu einem Idol werden kann. Also das kann materieller Besitz sein, andere Menschen, Karriere, Erfolg, Vergnügen, Unterhaltung, Selbstverherrlichung, Selbstverwirklichung auch, Traditionen, Rituale, Sorgen, Ängste, Wissenschaft, Vernunft, Bequemlichkeit, Sicherheit, auch sowas wie religiöser Fanatismus, aber auch Beziehungen, Familie. Alle diese Dinge dürfen nicht wichtiger sein als Gott. Nichts darf wichtiger sein als Gott. Und da kannst du dich jetzt ja mal fragen, wenn du gläubig bist, ist Gott wirklich an erster Stelle in deinem Leben oder gibt es andere Dinge, die dir wichtiger sind oder die dir phasenweise, teilweise wichtiger sind? Und wenn du nicht gläubig bist, dann könntest du dich mal fragen, ja, richte ich meinen Fokus auf Dinge, die eigentlich gar keine bleibende Bedeutung haben? Und ja, machst du dich abhängig von Dingen, die eigentlich gar keine bleibende Bedeutung haben? Konsumgüter, Anerkennung und Lob durch andere, Likes auf Instagram oder so, Schönheitsideale, irgendwie du willst toll aussehen und gehst 5-mal in der Woche ins Fitnessstudio und guckst dich ständig im Spiegel an und misst deine Taille und willst als Frau ein Sixpack haben, solche Sachen zum Beispiel. Und ja, sich nicht von Dingen, die keine bleibende Bedeutung abhängig zu machen, ist in gewisser Weise, ist das natürlich Minimalismus. Deswegen, ja, das ist die Verbindung zu meinem anderen Podcast, zum Frugales Glück Podcast. Hier kann man natürlich aber sich die Frage stellen, wenn du nicht gläubig bist, ja, wie können dann überhaupt Dinge eine bleibende Bedeutung haben? Weil letzten Endes, wenn du nicht an Gott glaubst, dann verschwindet ja, dann ist alles nur im gegenwärtigen Moment von Wert, dann gibt es ja eigentlich nichts, was bleibt. Aber die Verletzung eben dieses Gebotes, du sollst keine anderen Götter haben, bedeutet, dass Gott eben nicht so wichtig ist, dass er keine Priorität hat und dass wir als Menschen es auch einfach nicht schaffen, ihn immer an erster Stelle zu halten. Das ist total schwer. Das ist das erste Gebot. Schauen wir uns nochmal das sechste Gebot an. Du sollst nicht töten. Und da denkt jetzt jeder, okay, ich töte ja niemanden. Ich bin ja kein Mörder oder keine Mörderin. Und wenn wir uns die Bergpredigt anschauen, dann sagt Jesus da, ja, du musst dich töten, um dieses Gebot zu verletzen, sondern auch schon, wenn du zornig bist oder wütend bist, dann ist es eine Sünde und das verletzt das sechste Gebot. Und ich lese mal vor aus dem fünften Kapitel des Matthäus-Evangeliums, Verse 21 bis 25 nach der neuen Genfer Übersetzung. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch auf dem Weg zum Gericht bist. Also das ist total radikal, was Jesus hier sagt. Er sagt, ja, selbst wenn du zu deinem Bruder sagst, du Dummkopf, dann gehörst du vors Gericht. Und wenn du sagst, du Idiot, dann gehörst du ins Feuer der Hölle. Also das ist eigentlich schon ganz schön krass. Also es geht nicht darum, zu morden, jemanden umzubringen. Aber wenn man einfach seinem Zorn und seiner Wut freien Lauf lässt, wenn man die nicht unter Kontrolle hat, dann verletzt man auch schon dieses Gebot. Und so ähnlich geht es weiter mit dem siebten Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Und auch da sagen sich wahrscheinlich viele Menschen, ja, ich breche nicht die Ehe, ich betrüge meinen Mann oder meine Frau nicht. Oder wenn du nicht verheiratet bist, dann sagst du dir, ja, ich betrüge meinen Freund nicht, ich bin immer treu, ich bin meine Freundin, ich habe keine anderen Frauen, also das Gebot betrifft mich nicht, ich bin ein guter Mensch. Aber auch das ist hier leider nicht so einfach, weil auch hier in der Bergpredigt sagt Jesus, dass wenn du, um dieses Gebot zu brechen, brauchst du nicht fremd zu gehen, sondern da reicht es auch schon, wenn du mit einem begehrlichen Blick andere Menschen anschaust. Und das ist auch aus der Bergpredigt, 5. Kapitel Matthäus Evangelium, Verse 27 bis 28. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also ein begehrlicher Blick reicht aus und es zählt nicht das, was du tust. Also das ist natürlich auch wichtig, aber genauso wichtig wie das, was du tust, ist das, was in deinem Kopf vorgeht. Und wenn du eine Frau oder einen Mann begehrlich anschaust und dir in deinem Kopf vorstellst, was du mit ihm oder mit ihr gerne machen wollen würdest, dann ist es auch bereits Ehebruch. Also auch das ist eine ziemlich radikale Sichtweise auf Ehebruch, finde ich, oder auf Betrug generell. Und noch ein weiteres Beispiel, das achte Gebot, du sollst nicht stehlen. Und auch hier denkst du vielleicht, ja, ich stehle nicht, ich raub keine Banken aus, ich nehme meinen Mitmenschen nichts weg. Aber wenn du mal wirklich darüber nachdenkst, dann ist das wirklich so, dass jeder stiehlt. Und dafür, wie gesagt, musst du keine Bank ausrauben. Das reicht auch, wenn du Zeit stiehlst von anderen Menschen oder Ideen stiehlst oder Dinge stiehlst, ist alles das Gleiche. Auch wenn du nur einen Kugelschreiber aus dem Büro mitgehen lässt, ist das auch Diebstahl. Und Zeit stehlen kann zum Beispiel so aussehen, dass du unproduktiv arbeitest oder dich einfach verspätest, ohne dass du wirklich einen Grund hast, dass du weniger arbeitest, als du eigentlich arbeiten solltest. Oder dass du Ideen von anderen klaust, dass du Gedanken von anderen oder Kreativität von anderen als deine eigene ausgibst. Oder auch, dass du Dinge verwendest, ohne dass du danach gefragt hast, zum Beispiel ein Handy, ein Auto, Kleidung, was auch immer. Auch illegale Downloads, mittlerweile ist es ja nicht mehr so einfach, aber ich denke, in den Anfangsjahren des Internets, wer hat da nicht ständig irgendwelche Sachen kostenlos runtergeladen? Und das ist natürlich auch Diebstahl. Oder wenn man Firmenmaterialien mit nach Hause nimmt. Das ist auch so ein Klassiker oder aus dem Büro. Wenn man bei der Stadt oder so arbeitet, dann nimmt man doch gerne irgendwelche Stifte mit, Tesafilm und so weiter. Oder man benutzt dort den Drucker auch für private Zwecke. Oder man nutzt den Dienstwagen auch für private Zwecke und so weiter. All diese Dinge, die scheinbar nur klein sind und nicht wirklich schlimm und es merkt ja keiner. Aber es ist im Grunde genommen Diebstahl, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und ich wollte eigentlich nur über drei Gebote sprechen, aber es ist so interessant. Ich nehme jetzt auch noch das zehnte dazu. Du sollst nicht begehren. Da wird, glaube ich, schnell drüber hinweggelesen, aber das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Gebot, wie ich finde. Und ich zitiere hier mal aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört. Gib der Begierde danach keinen Raum, ganz gleich, ob es sich um seine Frau, seine Knechte und Mägde, seine Rinder und Esel oder um irgendetwas anderes handelt. Und hier geht es nicht, es geht nicht darum, dass du diese Dinge nimmst, sondern da geht es darum, dass schon der Wunsch, das zu haben, was anderen gehört, bricht eben dieses zehnte Gebot. Und jetzt seien wir mal ehrlich, wer hat denn noch niemals gedacht, ja, warum hat diese Person das und warum habe ich das nicht? Das ist ja ungerecht, ich will das auch haben. Und das gehört so zu dem Menschsein absolut dazu, finde ich, dass wir uns nach dem sehnen, was wir nicht haben. Und damit verfehlen wir eben Gottes Maßstab. Und ich möchte mal ein paar Beispiele nennen für Dinge, nach denen wir uns sehnen. Und das können sowohl materielle als auch immaterielle Dinge sein. Zum Beispiel, wenn wir eine Frau sehen und denken, oh, die ist aber schön dünn, oh, die hat so einen definierten, schlanken, flachen Bauch. Oder meine Freundin hat drei Kinder und ich habe noch kein Kind. Oder für die etwas Jüngeren, meine Freundin hat bessere Noten als ich. Oder der Nachbar hat schon wieder ein neues Auto, wie kann er sich das leisten? Oder hey, die machen zweimal im Jahr eine Fernreise und bauen ein Haus, scheinbar haben die ja genug Geld. Also all diese kleinen Arten von Neid verletzen das zehnte Gebot. Und Cahill schreibt in seinem Buch, wir begehren, bevor wir stehlen. Wir begehren, bevor wir Ehebruch begehen. Das Begehren öffnet die Schleusen der Sünde. Und jetzt könntest du sagen, okay, das ist jetzt alles nicht so toll mit den zehn Geboten. Vielleicht bin ich doch nicht so richtig gut, wie ich dachte. Aber ja, das mit dem, also ich bin eigentlich nie zornig und wütend. Das mache ich schon ganz gut und so weiter. Aber das Problem ist, dass ja, wer ein Gebot nicht einhält, der hält leider alle nicht ein. Also sobald du ein Gebot nicht einhältst, hast du schon dem Maßstab nicht genügt und gegen alle Gebote verstoßen. Im Jakobus 2. Kapitel Vers 10 steht, und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit all seinen Geboten schuldig. Gottes Gesetz ist eine Einheit, ein vollkommener Standard. Wenn wir in einem Punkt scheitern, zeigen wir, dass wir unfähig sind, Gottes heiligen Maßstab insgesamt zu erfüllen. Der Punkt der ganzen Sache ist, dass so wie der Mensch ist, und das versuche ich hier eigentlich die ganze Zeit deutlich zu machen, also so wie der Mensch ist, wie der Mensch in seiner Natur, seiner gefallenen Natur gemäß ist, kann er die Gebote gar nicht einhalten. Das können wir nicht. So wie wir sind, kriegen wir das nicht hin. Und das ist auch genau der Sinn der zehn Gebote. Und das ist total oft missverstanden. Bei den zehn Geboten geht es darum, oder die dienen dazu, dass du erkennst, dass du das von Gott gesetzte Ziel verfehlst. Also die Ebenbildlichkeit Gottes, dass du heilig bist und rein bist von Sünde, dass du dich automatisch an die Gebote hältst. Das ist die Ebenbildlichkeit. Und das ist das Ziel, das Gott dir gesetzt hat, dass du aber verfehlst. Und das wird dir klar, wenn du dir die zehn Gebote anschaust. Und die zehn Gebote dienen auch dazu, dass du erkennst, inwiefern du dieses Ziel verfehlst, also wie schlecht und sündhaft du bist. Du schaffst es zum Beispiel nicht, dich an das erste Gebot zu halten. Du sollst keine anderen Götter haben. Und ja, damit fallen alle anderen Gebote eben auch. Also nochmal, die zehn Gebote sind nichts, an was man sich irgendwie in seinem Alltag halten muss, wenn man ein Christ ist. Das ist völlig falsch verstanden, sondern die zehn Gebote sind ein göttlicher Standard, an dem gemessen wird, ja, wie sehr wir das Ziel eben verfehlen. Und Paulus schreibt im Römerbrief, im dritten Kapitel, Vers 20, Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Also das ist der Sinn der 10 Gebote und auch des ganzen anderen Gesetzes, dass wir merken, okay, das kriegen wir überhaupt nicht hin. Also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt und gut rübergebracht, was Sündhaftigkeit bedeutet, warum der Mensch seiner Natur nach sündhaft ist. Und jetzt möchte ich darauf eingehen, welche Folgen die Sündhaftigkeit hat. Die erste Folge ist die Trennung von Gott. Und das ist wahrscheinlich auch die wichtigste Folge. Nämlich die Sündhaftigkeit hat zur Folge, dass wir eine vollkommene Gemeinschaft mit Gott nicht erleben können. Und das liegt daran, dass Gott vollkommen rein, gerecht und heilig ist. Also Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel, Vers 16, seid heilig, denn ich bin heilig. Und ja, Sünde, alles, was gegen den Willen Gottes, gegen die Natur Gottes geht, das passt nicht zu Gottes Wesen. Sünde kann in seiner Gegenwart nicht bestehen, weil Gott eben nicht nur Liebe ist, sondern auch Gerechtigkeit. Und Gott ist gerecht, bedeutet, dass er uns von ihm trennt. Das ist eben die Konsequenz unserer Sünde und die Konsequenz von Gottes Gerechtigkeit, dass er uns von sich ja abtrennt. Und jetzt könntest du hier an dieser Stelle als Atheist oder als Atheistin oder als Nicht-Christ, Nicht-Christin sagen, ja, das ist mir ja egal, ich glaube eh nicht an Gott. Okay, Trennung von Gott ist mir nicht so wichtig. Aber durch die menschliche Sündhaftigkeit passieren noch andere Dinge, die du vielleicht durchaus aus deinem Leben kennst, selbst wenn du nicht gläubig bist. Und das ist das Zweite, was passiert, nämlich etwas fehlt. Durch die Sündhaftigkeit des Menschen entsteht eine gewisse Verlorenheit und Perspektivlosigkeit, so ein innerer Konflikt oder man könnte auch sagen innere Leere, so ein ständiges Suchen ohne zu finden. Das kennst du vielleicht, du hast ein großes Ziel vor Augen, aber dann hast du das Ziel erreicht und du bleibst nicht stehen und bist glücklich bis an dein Lebensende, sondern du suchst immer weiter, du findest ein nächstes Ziel, erreichst es, suchst immer weiter. Und das ist so ein ganz langfristiges, übergeordnetes Problem, nämlich eine existenzielle Orientierungslosigkeit, dass dein Lebensweg generell ohne Richtung ist. Und das Dritte, was passiert oder was die Folge der Sündhaftigkeit ist, das sind verzerrte Beziehungen. Weil Sünde entfremdet dich nicht nur von Gott, sondern auch von anderen Menschen. Weil ja das, was aus der Sündhaftigkeit folgt, Egoismus, Lügen, Neid, Begehren und so weiter oder was sie verursacht, je nachdem, das sind alles Dinge, die zerstören Vertrauen, Liebe und Gemeinschaft. Zum Beispiel schauen wir uns mal das mal an einem Beispiel an, damit du besser verstehst, was ich meine. Kinder haben zum Beispiel. Wenn man Kinder hat, dann bedeutet das, dass man seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen muss. Anders geht es nicht, wenn du die ganze Zeit versuchst, dich noch genauso an die erste Stelle zu setzen, wie das war, bevor du Kinder hattest, ja, dann bist du ständig am Hadern, dann hast du ständig Konflikte, sondern du musst deine eigenen Bedürfnisse zurückstellen hinter die der Kinder. Wenn du jetzt aber nicht an Gott glaubst, wenn dein Leben ohne Gott stattfindet, dann kannst du dich fragen, ja, warum soll ich denn nicht egoistisch sein? Solange es dem Kind gut geht, muss ich ja auch auf mich schauen. Ich muss Karriere machen, das ist ja wichtig für mich. Ich kann jetzt nicht einfach zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen, sondern ich muss auch auf mich achten. Deswegen, ja gut, dass es jetzt die Kitas gibt und so weiter, dann kann ich mein Kind so früh wie möglich in die Kita geben und gleichzeitig noch an meiner Karriere arbeiten, weil wenn es mir nicht gut geht, geht es ja auch dem Kind nicht gut. Und ich will das jetzt hier gar nicht kritisieren. Ich habe dasselbe gemacht und ich bereue das heute total, weil ich, meine Tochter ist, als sie 6 Monate war, in die Kita gegangen, auch relativ lange, also nicht bis 6 Uhr, aber schon von 8 bis 16 Uhr sicher an 4 Tagen in der Woche. Und das war definitiv zu viel. Das würde ich heute auf gar keinen Fall nochmal so machen, weil das Kind mit 6 Monaten ist einfach zu klein, um in fremder Betreuung zu sein. Und da lasse ich mich nicht vom Gegenteil überzeugen. Das ist so, das tut, glaube ich, keinem Kind gut. Kinder mit 6 Monaten brauchen noch keine anderen Kinder, mit denen sie spielen. Die brauchen eine feste Bezugsperson, ihre Mutter oder ihren Vater. Und deswegen ist es nicht richtig, wenn man dann an seine eigene Karriere denkt. Deswegen sollte man sich entscheiden, ja, ob man ein Kind bekommt oder nicht. Das ist eine große Entscheidung, die auch andere Entscheidungen mit sich bringt. Und das einfach ja, zu nivellieren und zu sagen, man kann beides haben, das geht auf Kosten des Kindes, meiner Meinung nach. Aber es gibt natürlich auch das andere Extrem. Das läuft aber eigentlich auf dasselbe hinaus. Nämlich alles dreht sich um dein Kind. Und du bist überhaupt nicht mehr wichtig. Du drehst dich nur noch um dein Kind. Und das sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Aber bei beiden Fällen stehst du im Vordergrund. Deine Bedürfnisse, deine Gefühle steht im Vordergrund. Nicht, was das Kind braucht. Weil wenn eigentlich sich alles nur noch um dein Kind dreht, dann ist es auch reiner Egoismus, weil du machst das Kind zu einem Götzen, zu einem Idol. Und das ist eben auch nicht gut. Aber das ist insgesamt auch alles gar kein Wunder. Das ist ja auch der Wind, der weht in unserer Gesellschaft. Ich habe mal so eine Ausbildung gemacht bei der Online Sales Academy. Und da gab es auch so ein Mindset-Coaching, an dem ich immer gerne teilgenommen habe. Und wenn da Menschen Probleme hatten mit der Umsetzung und so weiter, dann hat der Coach immer gefragt, ja, wer ist denn der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und dann standen die meisten so ein bisschen auf dem Schlauch, naja, vielleicht mein Kind oder mein Partner oder meine Mutter. Und der Witz war dann immer, ja, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, weil wer kümmert sich um dein Kind, um deinen Partner, um deine Mutter, wenn es dir schlecht geht und du einfach nichts machen kannst? Aber das geht dann natürlich schnell in ein gewisses Extrem, weil ja, du darfst dir natürlich selber wichtig sein, aber du solltest nicht der allerwichtigste Mensch in deinem Leben sein. Und der christliche Gedanke ist eben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also da soll eine Balance sein und über all dem als Wichtigstes soll Gott sein, weil dann kommt alles in die richtige Ordnung, in die richtige Reihenfolge natürlicherweise. Also es geht nicht darum, dass du dich selber vergisst, aber du solltest eben auch nicht dich selber wichtig, super wichtig nehmen auf Kosten anderer. Und ja, Selbstfürsorge und Egoismus sind eben zwei unterschiedliche Sachen. Und hier kommt so das christliche Konzept von Dienen mit ins Spiel, nochmal kurz auf das Muttersein zu sprechen zu kommen. Ja, wenn du Mutter sein willst, dann musst du dich zurückstellen. Da kann man einfach das drehen und wenn, wie man möchte, das ist so anderes. Alles andere führt zu Unglück, Stress und irgendwie geschädigten, traumatisierten Kindern. Und ja, dieses Zurückstellen und Dienen, nicht eben aus einem Zwang oder aus einer Verpflichtung heraus, sondern aus Freude und Liebe heraus, die nur Gott dir schenken kann. Und dann ist es eben auch ein Zustand von Gesundheit und innerer Ruhe und nicht so ein Zustand von gestresster, gehetzter, bin ich eigentlich unzufrieden mit Selbstaufopferung. Und wenn wir das Neue Testament lesen, auch Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen, um Kraft zu schöpfen. Der war nicht rund um die Uhr mit Menschen zusammen und hat geheilt und geholfen und gelehrt und so weiter. Der hat sich auch immer wieder zurückgezogen. Also das ist wichtig, da braucht man eine Balance. Und auch ganz wichtig ist nicht zu vergessen, im Matthäus-Evangelium wird auch Jesus gefragt, das ist im 22. Kapitel ab dem 36. Vers. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Und ja, Gott zu lieben ist wichtiger als die Beziehung. Und auch das ist unglaublich radikal. Im 10. Kapitel vom Matthäus-Evangelium, Vers 36, sagt Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Tochter oder Sohn mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und das hat eben damit zu tun, was ich vorhin schon gesagt habe, du kannst eben auch deine Kinder, deinen Partner, deine Eltern zum Götzen machen. Und das ist gefährlich, das darf nicht sein, weil Gott muss an erster Stelle stehen, weil sonst ist auch deine Beziehung nicht vom Geist Gottes durchflutet. Also deine Beziehungen sind dann nicht in der richtigen Reihenfolge. Du machst sie zu einem Götzen und ordnest ihnen alles andere unter und dann ist nicht mehr Gott der Herrscher über dein Leben und dann geht alles ein bisschen durcheinander. Aber wenn Gott an erster Stelle steht, dann fließt sozusagen seine Liebe durch dich hindurch und verändert deine Beziehung, prägt deine Beziehung auf die Weise, wie es richtig ist. Weil Liebe kommt ja von Gott, die kommt nicht von uns selber oder von irgendwoher, sondern ja, wenn Gott an erster Stelle steht und seine Liebe unsere Beziehung bestimmt, dann lieben wir nicht aus Egoismus, aus Angst oder aus Bedürftigkeit, sondern aus der Fülle heraus, aus der Fülle, die in Gott liegt. Und im ersten Brief des Johannes, im 4. Kapitel, Vers 19, steht, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und ja, Liebe ist etwas, das von Gott kommt, das habe ich jetzt schon öfters gesagt. Wenn wir Liebe von ihrer Quelle abtrennen, dann entartet die Liebe, dann verzerrt die sich. Dann wird Liebe schnell zur Abhängigkeit. Vielleicht kennst du das selber, vielleicht hattest du auch schon Beziehungen, wo du so sehr gehangen hast an deinem Partner, wo du Angst hattest, dass er dich verlässt und wo du sehr einfach anhänglich und so klettig geworden bist. Oder Liebe kann ohne Gott von Angst oder Kontrolle bestimmt werden. Also du versuchst deinen Partner zu kontrollieren, du bist eifersüchtig, du guckst in seinem Handy nach, was er macht, oder du hast Sorge, dass er nicht nach Hause kommt, spionierst ihm hinterher. Und ja, ohne Gott verliert auch Liebe ihre wahre Reinheit und ihre wahre Kraft, sondern dann wird immer der Egoismus über die Liebe gewinnen. Und die christliche Botschaft ist eben, dass wahre Liebe nur echt ist, wenn sie aus Gott kommt, weil sie sonst eben eine verzerrte, eine egoistische Version von Liebe ist und dann eben keine echte Liebe mehr. Aber das ist eigentlich ein Thema für eine Extra-Folge. Ich habe sowieso noch ein paar Folgen zum Thema Liebe in Planung. Das ist super wichtig und wird oft falsch verstanden und gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo gerade auch so traditionelle Beziehungen nicht mehr so populär sind und das alles aus dem der feste Rahmen einer Beziehung schon gar nicht mehr gegeben ist, werden Beziehungen einfach dann oft noch egoistischer und das ist gar nicht gut, da wird dann auch niemand lange glücklich mit. Aber dazu nochmal eine extra Folge. Der vierte Grund der Sündhaftigkeit des Menschen ist der Tod bzw. die Hölle. Und Paulus schreibt im 6. Kapitel des Römerbriefes, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und im 59. Kapitel von Jesaja, im 2. Vers, schreibt Jesaja, aber eure Vergehen stehen trennend zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden haben sein Gesicht vor euch verdeckt, sodass er nicht hört. Also bei diesem Tod, der durch die Sündhaftigkeit des Menschen entsteht, das ist ein Tod auf verschiedenen Ebenen. Es ist einmal ein physischer, ein körperlicher Tod, dann ist es ein geistlicher Tod und auch ein ewiger Tod. Also das bedeutet, Tod bedeutet eigentlich, dass Gott nicht mehr da ist. Die Anwesenheit Gottes ist nicht mehr gegeben. Und das bedeutet in letzter Konsequenz ein ewiges Leben ohne die Gegenwart Gottes. Und das ist ein Zustand der völligen Trennung von Gottes Liebe, von Gottes Gnade und von Gottes Gegenwart. Der Mensch ist völlig sich selbst überlassen und hat überhaupt nicht mehr die Möglichkeit zur Gemeinschaft mit Gott. Und in unserem jetzigen Leben, auch wenn du nicht an Gott glaubst, wenn du nicht gläubig bist, dann ist trotzdem Gott immer anwesend, er ist immer da. Auch wenn du gar nicht an ihn glaubst, begleitet er dich. Und wenn du das verstehst, oder nur ein bisschen vielleicht versuchst nachzuvollziehen, dann kannst du auch verstehen, dass wenn das weg ist, dass das die wahre Hölle ist. Und was folgt jetzt aus dem Ganzen? Aus dem Ganzen folgt, dass du Erlösung brauchst. Also wenn du weißt, wenn du verstanden hast, dass du als Mensch sündhaft bist, und alle Menschen sind sündhaft, das ist jetzt nicht, du bist sündhafter als ich oder der Pastor ist weniger sündhaft als irgendjemand anderes oder so, alle Menschen sind sündhaft, das gehört einfach dazu. Ja, dann ist dir, wenn du das weißt, dann ist dir klar, okay, ich brauche Erlösung, das geht so nicht, ich bin ja hier auch hoffnungslos verloren. Und das ist so eine doppelte Sache, also ich bin sündhaft, darum brauche ich Erlösung und ich brauche Erlösung, weil ich sündhaft bin. Aber naja, natürlich, wenn du nicht gläubig bist, dann ist dir, wie gesagt, die Trennung von Gott egal, weil für dich gibt es ja keinen Gott. Und außerdem verfängt die Idee mit den Sünden nicht, weil Nichtgläubige sagen ja normalerweise, ich bin ja ein ganz guter Mensch, ich bereue nichts. Und ich war auch so, ich habe immer, mein Mantra war ja, ich bereue nichts, ich verstehe überhaupt nicht, wie Menschen irgendwas bereuen können. Ich habe immer alles so gemacht, wie es gerade richtig war und so weiter. Aber ja, erst nachdem ich zu Gott und zu Jesus gefunden habe, habe ich verstanden, wie schlecht ich bin und was es alles zu bereuen gibt. Und da sind mir so viele Dinge eingefallen, einfach sehr viele Dinge sind mir da eingefallen. Und das ist eben die Transformation, die passiert, wenn man zum Glauben findet, wenn man zu Gott kommt. Da geschieht das, was in der Bibel die Wiedergeburt in Jesus Christus genannt wird. Also man wird wirklich zu einem neuen Menschen. Und wenn du das ein bisschen wirken lässt, was ich über die 10 Gebote gesagt habe und wie sie eigentlich zu verstehen sind, nicht wie sie irgendwie lahm nachgeplappert werden von allen möglichen Leuten, dann wirst du verstehen, dass du doch nicht so ein guter Mensch bist, wie du denkst. Weil du begehrst sicher immer alles Mögliche, was du nicht hast. Und du setzt Gott nicht an die erste Stelle. Also auch du verfehlst das Maß, das Ziel, was Gott für dich gesetzt hat. Also das Ebenbild Gottes. Wie das Ebenbild Gottes aussehen soll, siehst du eben an den 10 Geboten zum Beispiel. Aber das ist die Idee des Christentums, die ich dir in dieser Episode vorstellen möchte. Der Mensch, du, ich, jeder Einzelne ist eben sündhaft in seiner Natur und daraus kann ihn nichts und niemand retten, erstmal. Und das trennt den Menschen eben von Gott. Aber wir wären jetzt hier nicht in einem christlichen Podcast, wenn es nicht eine Lösung gäbe, einen Ausweg gäbe, eine Rettung gäbe. Und diese Rettung heißt Jesus Christus. Weil das Blut von Jesus Christus am Kreuz, das hat uns von unseren Sünden reingewaschen, als wir noch Sünder waren. Das bewirkt, dass der Detektor nicht piept, wenn wir vor Gott stehen, wenn wir tot sind. Das Blut von Jesus schenkt uns die Gemeinschaft mit Gott. Es überwindet die Trennung, die immer bestand im Alten Testament zwischen Mensch und Gott und schenkt uns eben die ewige Gemeinschaft mit Gott in diesem Leben und nach diesem Leben. Und wie das genau funktioniert, also warum der Tod Jesu unsere Sünden wegnimmt, wie das funktioniert, dass er Opfer ist, dass er sich für uns geopfert hat, das ist sehr komplex. Da geht es, werde ich eine andere Folge dem widmen. Und auch wie die Erlösung durch den Tod Jesu am Kreuz funktioniert. Ja, wie gesagt, eine extra Folge, das kann ich hier nicht nebenbei beantworten. In dieser Folge ging es um Sündhaftigkeit. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, warum Menschen sündhaft sind, warum du sündhaft bist und ja, dass du eben Erlösung brauchst, weil ohne Erlösung, ohne eine Rettung kommst du eben aus deinem eigenen sündhaften Sein nicht raus. Du schaffst es nicht, die Gebote zu erfüllen. Das ist einfach unmöglich. Deswegen ja, bist du in der Trennung von Gott. Und Gott möchte das übrigens nicht. Gott wünscht sich Gemeinschaft mit dir. Und deswegen hat er seinen Sohn Jesus Christus geschickt, um uns zu ihm zu bringen. Und das ist auch der Grund, dass wir heutzutage beten können, dass wir mit Gott sprechen können, dass er uns antwortet, dass er uns begleitet und so weiter. Wenn du gläubig bist oder gläubig sein möchtest, aber du merkst, irgendwie war ich dem schon mal näher, aber ich habe das irgendwie wieder verloren. Oder du möchtest gern glauben, aber du weißt nicht wie. Oder du hast nagende Zweifel. Vielleicht gehst du sogar zur Kirche, aber irgendwie zweifelst du in deinem Herzen. Ja, wenn du darüber mal sprechen möchtest oder generell über den christlichen Glauben sprechen möchtest, dann vereinbare gern ein Kennenlerngespräch. Du findest den Link in den Shownotes und dann sprechen wir da mal drüber. Ich möchte mich gerne austauschen mit den Hörern und Hörerinnen dieses Podcasts, um zu verstehen, ja, wo stehst du, was sind deine Herausforderungen, was sind deine Wünsche, was sind deine Ziele und dir helfen, eine Beziehung mit Gott, ja, dich darauf einzulassen und diese Beziehung mit Gott, mit Jesus einzugehen. Also vereinbare gerne ein Kennenlerngespräch. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Empfiehl gerne diesen Podcast anderen Menschen weiter, von denen du denkst, ja, das wäre sinnvoll, wenn die sich das mal anhören würden. Damit hilfst du mir sehr. Mein Ziel ist, mit diesem Podcast ganz viele Menschen zu erreichen, weil ja, das ist ein so wichtiges Thema. Und ja, ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und für deine Unterstützung. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Deine Marion.